Simon, nach 2 Spieltagen. Er kam, sah, spielte unentschieden und war ganz schnell wieder weg. Die einen kommen und gehen nach 2 Spieltagen. Wir kommen, um zu bleiben nach 2 Spieltagen. Der 2. Spieltag ist rum. Bundesliga durch. Länderspielpause. Jetzt geht's los. Können wir uns direkt wieder zurücklehnen, ne? Edge Badge, von wegen. Ihr kriegt uns weiterhin auf die Ohren, ihr Lieben. Heute in der Episode gehen wir mal in einem, Länderspielpause-Special. Und zufällig auch noch am Deadline-Day. Es ist 18 Uhr, Montagabend, 1. September. Mal diese ganzen Geschehnisse des heutigen Tages durch. Wir bewerten unsere Erkenntnisse aus dem vergangenen Spieltag und bereiten euch während der Länderspielpause schon mal so auf die wichtigsten Neuzugänge dieser Deadline-Day-Thematik hier mal vor. Ja? Und gucken mal, was noch so alles geht in den nächsten Minuten. Und vielleicht, wir haben hier den Ticker auf, können wir ja noch während des Podcasts so den einen oder anderen Live-Deal noch mal kommentieren. Ich bin mal gespannt, Simon. Lass uns mal reingehen.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Ein paar sind reingegangen hier, ne? Ein paar geile Deals. Erzähl, hast du noch Stimme? Also deine Bremer da gegen Leverkusen, das ist ja quasi das neue Wunder von nicht Bern, sondern Bremen.
Das Wunder von der Weser.
Erzähl. Also geht's dir gut? Also du strahlst über beide Ohren. Also lag das jetzt an Bremen, weil sie so stark waren, oder lag das jetzt einfach an Leverkusen und meinem Intro-Buddy von eben?
Ja, ich war natürlich heilfroh, als da in der 95. Minute das Ding über die Linie gekullert ist und Bremen da tatsächlich in Unterzahl mit 2 Toren noch zurückgekommen ist und wirklich noch den Punkt mitnehmen konnte. Immens wichtiger Punkt, gerade bei dem Anfangsprogramm, gerade bei diesem Negativstrudel, in dem sich Bremen jetzt quasi schon seit Pflichtspielbeginn mit dem DFB-Pokal befunden hat. Brustlöser, richtig wichtig, mit diesem Punkt, der ein gefühlter Sieg ist, so wie er zustande gekommen ist, jetzt in die Länderspielpause gehen zu können, sich zu sammeln. Ich habe noch die Hoffnung, dass in den 2 Stunden, die das Transferfenster in Deutschland jetzt noch offiziell geöffnet hat, noch der ein oder andere Spieler den Weg nach Bremen findet und dass man dann wirklich an die Arbeit gehen kann und aus der Länderspielpause gestärkt hervorgehen kann und dass die Saison dann so richtig anfangen kann. Das ist so das Wunschszenario, das ich habe. Und die Hoffnung, die lebt auf jeden Fall noch.
Ja. Hast du auch Hoffnung mit der heißen News und dem Gerücht, Boniface soll jetzt nach Bremen kommen? Oder hast du auch schon den Twitch-Kanal auf und guckst ihm gerade beim Zocken zu?
Ja, das ist...
Der ist so entspannt, dieser Junge, ne?
Ja, das ist wirklich Humor oder an Absurdität kaum zu überbieten. Bremen, wenn man den ganzen Gerüchten von Sky, Kicker, der Bild Glauben schenken darf, interessiert sich extrem für eine Leihe von Victor Boniface. Da wird wirklich intern diskutiert, ob das Sinn macht, den Spieler zu verpflichten oder nicht. Ich meine, der hat schon eine gewisse Verletzungshistorie ja auch, ist vor ein paar Wochen bei der AC Milan auch durch einen Medizincheck gefallen. Muss man natürlich immer abwägen, wie viel Risiko geht man ein oder geht man ins Risiko und sagt sich, ja, wenn der fit ist, dann haben wir da einen der besten Stürmer der Liga. Muss man abwägen, bin ich mal gespannt. Aktuell Ergebnis noch offen, aber gleichzeitig die ganzen Gerüchte, die sprudeln hervor und Victor Boniface sitzt nicht gerade im Auto oder im Flieger nach Bremen, sondern der sitzt zu Hause und hat den Twitch-Stream angehauen und zockt da einen Shooter. Also der ist tiefenentspannt. Und ja, irgendwie macht es das für mich nochmal unwahrscheinlicher, dass er nach Bremen kommt, wenn er 2 Stunden vor Transferschluss da einen Shooter zockt, anstatt sich mit seiner Zukunft zu beschäftigen.
Was mit ihm passiert und mit wem wir uns dann noch beschäftigen, das machen wir gleich in der Deadline-Day-Länderspielpausen-Special-Episode hier in unserem Part. Lass uns aber vorher nochmal unseren altbekannten, eigentlich brandneuen Part jetzt erstmal vorziehen. Road to Glory. Road to Glory. Da da haben wir ja mal wieder aber sowas von, ich weiß nicht, der eine oder andere in die gegriffen. Ich bin recht zufrieden, aber ich lasse dir erstmal den Vorrang, mein Bester. Erzähl mal, wie war es in der Community-Liga? Was für einen Eindruck hast du aus der Content-Creator-Liga? Da grüße ich ja mittlerweile auch schon wieder von fast ganz oben. Ja, ich, und zu allen anderen Dingen kommen wir dann auch gleich noch.
Ich starte einfach mal mit der Community-Liga rein. Ich muss dazu sagen, ich bin mit meinem Spieltag wieder mehr als zufrieden. Ich habe wirklich nur 6 Spieler von 11, die überhaupt was können, die überhaupt Punkte bringen. Und diese 6 Spieler haben es geschafft, mir wieder über 800 Punkte zu bescheren. Und damit bin ich wirklich mehr zufrieden. Ich habe mir unter der Woche einen Peter Gulaschi fürs Tor geholt. Der hat einen 0-Sieg eingefahren mit RB Leipzig, 185 Punkte. Dann mein Willi Orban, der natürlich in der Vorwoche gegen den FC Bayern bei der 0-6 Niederlage alles andere als gut gepunktet hat, auch mit dem 0-Bonus auf eine 181 gekommen. Dann durfte glücklicherweise mein Joe Bellingham nochmal starten gegen Union Berlin, auch einen 0-Sieg eingefahren mit Borussia Dortmund, 113 Punkte. Und Joshua Kimmich, auf den wir auch mal wieder verlassen, mit 185 Punkten. Und überraschenderweise stand mein Thiago Tomasch beim VfB Stuttgart in der Startelf, 133 Punkte erzielt. Und dann habe ich noch Tim Lemperle von Hoffenheim trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt mit beachtlichen 65 Punkten ohne Scorer. Das war auch grundsolide für das Ergebnis, was am Ende des Tages da stand. Also, wie gesagt, das waren die Spieler, die mir die Punkte holen mussten. Das haben sie getan und jetzt kann ich mich wirklich voll und ganz auf die Länderspielpause konzentrieren, denn da muss ich wirklich ackern und einiges an meinem Team verändern, dass ich dann ab Spieltag 3 so richtig durchstarten kann. Aber die Basis ist da. Ich kann Thiago Tomasch mit einem ordentlichen Transfergewinn zu Geld machen. Ich kann Tim Lemperle noch verkaufen. Für den Preis, den ich für ihn bekomme, kann ich mir 2-3 günstige Starter holen. Dann habe ich noch ein paar Filler, die ich auch noch verkaufen kann. Ich kann mir noch den einen oder anderen vom Markt holen, um ihn als Trading-Objekt zu nutzen. Also die Basis ist geschaffen. Die beiden ersten Spieltage sind so aufgegangen, wie ich es mir erhofft habe. Und ab Spieltag 3 geht der Blick aber mal ganz weit nach oben.
Tipptopp, du hörst dich doch. Du hörst dich immer so zuversichtlich an. Du verkaufst dich gut.
Ja, ich wusste, das war eingepreist. Ich habe ja in der Sommervorbereitung, okay, bin ich ja all in gegangen bei 2-3 Spielern, habe fast mein ganzes Transferbudget in die Topstars gesteckt und dann war mir klar, dass die ersten beiden Spieltage dünn werden. Und ich finde, dafür, dass ich an beiden Spieltagen mit über 800 Punkten rausgekommen bin, kann sich das mehr als sehen lassen. Und jetzt muss ich halt zusehen, dass ich um die Topstars herum noch ein bisschen was Besseres aufbaue. Und dafür habe ich jetzt mit der Länderspielpause genügend Zeit bekommen.
Tipptopp. Grundsätzlich und allgemein mal so in Liga 1, 2 und 3. Wir haben ja immer so ein Recap-Center im Discord-Channel, ne, von Manolo betreut. Der schreibt dann auch immer fleißig seine Zusammenfassungen. Finde ich ja genial, ne? Um auch mal, wenn wir, ich spiele ja in der dritten Liga, mal so den Überblick zu bekommen, wie läuft es denn so in den anderen Ligen? Ne? Da freue ich mich immer sehr, mal zu lesen, wie es da so abgeht. Und was ich so mitbekomme, so vom Kontext her, ist, dass ja bei uns in Liga 3 am allerengsten im Moment zugeht. Ne? Da ist zwischen Platz 1 und Platz 5 sind, glaube ich, irgendwie 250 Punkte Unterschied. Ne? Es ist einfach irre. Beatle hat jetzt den Tagessieg geholt bei uns, ne? Oder 5 Punkt Beatle, heißt der Kollege. Knapp vor Marc Guti mit 38 Punkten Vorsprung nur, ne? Da ist der Tagessieger geworden. Also kann vielleicht sogar noch ein bisschen was passieren, ne? In der Korrekturphase bis heute Abend noch, aber das sieht eigentlich recht gut aus und sehr solide. Ja, und Glückwunsch zum Tagessieg an dieser Stelle aus der dritten Liga hier. Und zwischen 1 und 5, wie gesagt, nur 250 Punkte. Ich bin Fünfter geworden jetzt in diesem Tag, nee, oder Vierter in diesem Tages. In diesem Spieltag und im Gesamtranking jetzt, ich glaube, irgendwo auf Platz 4 oder so. Ich war vorher auf dem Treppchen, ersten Spieltag, jetzt auf Platz 4 gerutscht, aber bin nach wie vor immer noch super zufrieden, weil, wie gesagt, du siehst ja, zwischen 1 und 5 sind irgendwie nur knapp 270 Punkte Unterschied. Also ich verliere den Anschluss nicht, habe jetzt noch mal ganz in Ruhe Zeit, über die Länderspielpause ein bisschen noch was am Kader zu machen in der Community-Liga. Bin da eigentlich recht zufrieden, obwohl ich ja wirklich einen sehr krassen Overpay für Kane hingelegt habe, da noch im Hintergrund ein bisschen was dazu zu managen. Also mit Larsson bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Andrich, naja, okay, über die Leverkusen sprechen wir ja auch gleich. genauso wie Teller. Da war ich ja auch in der ersten Halbzeit super zufrieden, dachte, jawohl, der rasiert jetzt alles da weg. Ja, Ecebec, Pustekuchen. Und Mansambi im Mittelfeld, hinten drin Smith, Lukeba. Und das war es eigentlich auch schon. Also du siehst, ne, ich habe jetzt irgendwie 6 Aktive, die mir die Punkte hier beschert haben in meinem Ranking. Kane 273, Lukeba 162, Smith 146, Larsson 112. Ja, und dann, wie gesagt, die Leverkusener, die reingeschissen haben, 81, 66. Mansambi, himmelhoch jauchzend, jetzt am zweiten Spieltag zu Tode betrübt. Stand ich auch wieder kurz davor, den Knopf zu drücken. Naja, so ist das im Leben. Ne? Karl hatte ich noch, den habe ich direkt verkauft, weil ich gesehen habe, dass er gar nicht gestartet ist. Ansonsten, ja, muss ich jetzt auch noch eine Menge machen. Ne? Metz, auch in einer anderen, in der privaten Liga, ne? Erstmal perspektivisch mit dem Kader, der steigt ja gerade wie Hulle. Der wird jetzt auch nach der Länderspielpause langsam auch wieder zurückkommen, auch gesetzt sein. Easy peasy. Also ich muss da noch ein bisschen was machen. Budget habe ich, kommen auch mal ein paar Bonuszahlungen jetzt noch rein. Also kann ich auch ein bisschen was tun. Ein bisschen upgraden, Teller weg, vielleicht Andrich weg oder so. Sprechen wir aber gleich über die Leverkusener. Naja, also grundsätzlich so in der Community-Liga sehr zufrieden, aber am zufriedensten, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich never ever gedacht, neben der Punktelieferant-Match-Challenge, die ich mal wieder gewonnen habe, ja, und auch dem Fokusspieler-Duell, ja, gegen dich gewonnen, sprechen wir gleich noch, bin ich mit der Content-Creator-Liga. Digi, Alter, ehrlich, da war ich nach dem ersten Spieltag auf Platz 8 und habe mich jetzt erstmal hochgemausert, um 3 Plätze nach oben geschossen auf Platz 5. Ich manage mich ja immer, kennst du das Lied? Ich weiß gar nicht, von wem ist das hier? Edge of Glory heißt das oder so, keine Ahnung. Will das jetzt hier nicht vorsingen oder so, aber ich bin immer hart an dieser Tausender-Grenze, an der schrappe ich, so jetzt auch am zweiten Spieltag, 948 Punkte. Ich hoffe nicht, dass noch irgendwas nach oben korrigiert wird, sieht aber nicht danach aus. Hintergrund, alle Manager in der Content-Creator-Liga, die über 1000 Punkte an einem Spieltag erzielen, müssen einen ihrer Top-3-Punkter immer verkaufen. Ja, und bezeichnend für meine Managerleistung ist, dass mein Hidden Gem, ja, Baumgartner, mein persönlicher MVP in meiner Mannschaft geworden ist mit 211 Punkten. Da weißt du, wie gut ich managen kann. Ja? Nee, also grundsätzlich positiv. Wie gesagt, Baumgartner an Position 1 bei mir mit 211 Punkten. Dann Gnabry 182, Vasil wieder rasiert mit 150 Punkten. Svensson auch wieder bombastisches Spiel, 129 Punkte gemacht. Baroja, den ich mir geholt habe, wieder Vorlage gemacht, 129 Punkte. Ja, und dann hättest du natürlich noch richtig geile Spieler am Start gehabt. Grimaldo mit Leverkusen richtig reingeschissen. Boah, da überlege ich auch echt, boah. Jetzt dieses Ten Hag-Ding, das hat mich nochmal positiv gestimmt. Ich warte mal ab, was jetzt passiert. Dix, naja, okay, hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber da bleibe ich erstmal ganz ruhig. 57 Punkte nur gemacht und Wimmer 31, ne? Obwohl, naja, sah schon sehr lange danach aus, dass Wolfsburg das Ding noch zieht, ne? Und dann auch nur 31 Punkte. Waldschmidt gar nicht gespielt, Metz habe ich im Team, genauso wie eben gerade in der Community-Liga. Also da habe ich jetzt ein bisschen Zeit, habe mich da reingerettet und bin top zufrieden auf Platz 5 in dieser Content-Creator-Liga, da jetzt was zu machen. Und jetzt können wir erstmal wieder, ich bin schon wieder 43 Millionen im Minus. Also alles ongoing.
Geil. Ja, bei mir sieht die Welt in der Content-Creator-Liga tatsächlich ein bisschen anders aus. Grundsätzlich auch sehr zufrieden mit der Punkteausbeute. 843 Punkte gemacht. Ist vollkommen alright. Ulis, natürlich mein First-Round-Pick mit 290 Punkten überragt. Leveling mit einem Assist 166. Dann der angesprochene Larsson mit 112 und nach Vorlage. Ich bin ein bisschen enttäuscht von meinen Wolfsburgern. Ich habe so zum Saisonstart auf 3 Wolfsburger gesetzt mit Vinny Sousa, dem Sechser, Kilian Fischer und Kouliarakis. Kouliarakis war ja auch so in der Sommervorbereitung einer der Kandidaten, den wir so als Breakout-Kandidaten auserkoren haben und gesagt haben, der wird echt punkte technisch gerade auch im Schnitt einen großen Schritt nach vorne machen. Sieht Stand jetzt nicht so aus. Also da würde ich fast schon so weit gehen und sagen, dass ich da meinen Take zurückziehe. Der hat nämlich nur 66 Punkte gemacht. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich mit den Wolfsburgern jetzt in der Länderspielpause umgehe. Denn eigentlich war ich so weit und habe gesagt, okay, die mit Blick auf den dritten Spieltag jetzt in der Länderspielpause definitiv ins Team holen und auch halten, aber es geht nach der Länderspielpause gegen den ersten FC Köln und die sehen nach 2 Spieltagen unstoppable aus. Also da weiß ich gar nicht, ob ich so viel Lust auf Wolfsburger habe, aber mit allen 3 Wolfsburgern Wolfsburgern in meinem Team ein Transfer plus aktuell erwirtschaftet. Das heißt, ich kann die jetzt auch gewinnbringend verkaufen. Mhm. Seiwald habe ich schon abgestoßen an den Markt. Mit dem habe ich, glaube ich, 200.000 minus gemacht. Aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Tom Rothe, den kann ich noch verkaufen. Mit dem habe ich auch 3 Millionen plus oder so gemacht. Also, und ich habe, das kann ich ja hier verraten, Melo, ich habe knapp 30 Millionen noch auf dem Konto.
Respekt an dein Aussehen. Die hätte ich auch.
Also in Summe, wenn ich jetzt meine Wolfsburger noch verkaufe, dann habe ich zwar nur 6 Spieler im Team, aber für die restlichen 5 Positionen habe ich dann so 70 Millionen oder so. Vielleicht ein bisschen weniger.
Und jetzt kommt ja auch eine Menge neues Frischfleisch.
Genau, also ich bin richtig liquide in der Creator Liga und da werden echt ein paar Scheine fliegen jetzt in der Länderspielpause. Darauf könnt ihr alle mal einlassen.
Siehste. Wer sind denn alle? Lass uns nochmal gucken. Deine großen Töne, die du hier gerade spuckst, das ist ja nichts Neues. Wie sieht denn grundsätzlich im Moment die Situation aus? Wie ist das Ranking? Also, wer hat den Spieltag gewonnen? Ich musste so lachen, als er in der WhatsApp-Gruppe Kies geschrieben hat. Wie kann ich mit diesem Team 1200 Punkte erzielen? Mittlerweile sind es nach Korrekturen sogar schon fast 1300 Punkte, die er gemacht hat. Als Spieltagssieger geht er dieses Mal durch die Tür. Bülter vorne weg, ja. 2 Vorlagen. Ein Tor, dieser Typ ist einfach eine Rakete. 302 Punkte, aber immer noch kein MVP. Ja? Über Doan sprechen wir gleich auch noch. Raum mit 234 Punkte, Schick 223, Tillmann auch getroffen, 144 Punkte. Und dann hast du noch so Johannesson, Bansusi, Heuer Fernandes im Tor, 85 Punkte, Chor 82, Krühl 29. Also grundsolide, 10 Spieler, 11 Spieler, die auf jeden Fall glaube auch sogar alle gestartet, ne, nicht alle gestartet sind, zumindest Krüll und Skov ja nicht, ne, so wie ich das, doch, sind auch alle gestartet. Also alles easy peasy, ne, der hat ein sehr ausgeglichenes, sehr gutes Team und jetzt natürlich so der Nutznießer von dieser High-Performance hier oder Überperformance, muss man sie ja sagen, vielleicht, Fragezeichen, von Bülter, ja. Schick haben wir ja alle erwartet, haben wir auch schon predicted im letzten Podcast, ne. Im Boomer Bass sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Also super, herzlichen Glückwunsch zum ersten Tagessieg, Kies, in der Content Creator Liga. Auf Platz 2 Kickbase Kobold, also mein Favorit sowieso. Ja, der Typ ist mittlerweile auch im Gesamtranking auf Platz 3, ganz knapp hinter Pöti auf Platz 2. Hat auch 1116 Punkte gemacht. Jan Kaut auf 201 Punkte. Kimmich 185, Wacknummern 153, Nusa. Arnold, Maier, alle so über 100. Ne, und dann geht's so mit Backhaus weiter. Hüber, Selfatli, Viper. Du siehst, ne, auch da 11 richtig grundsolide Spieler. Da braucht er sich keine Kopfschmerzen machen, ob die starten oder nicht. Ne? Also der kann auch nochmal gut managen. Vielleicht nochmal upgraden und Co. Und auf Platz 3 Meme-Kicker. Auch 1036 Punkte. Glückwunsch auch an dich für die Ü-1000. Mal sehen, wen du jetzt abgibst. Ja, auf Platz 1, 2 und 3 Kaminski, Gulaschi und Lukeba. Und dann geht's so mit Koulibaly, den ich übrigens in meiner privaten Liga 1 Minute bevor er ein Tor geschossen hat, verkauft hat. Da siehst du mal, was für ein räudiger Manager ich bin, wie emotional ich bin, ja. Kriegen sie nicht mehr hin, alles gut, Leverkusen gewinnt, zack, macht er das Ding und ich hau den 1 Minute vorher schon auf dem Markt. Der hätte jetzt schon über die Länderspielpause nochmal locker 3, 4, 5 Millionen Euro mir einbringen können. Aber nein, Melo. Genau, und so weiter, ne? Upa, Hack, Andrich, Bicinovic, Kübler. Super. Openda jetzt weg. Tschüss. Au revoir. Muss auch gucken, wen er da jetzt für holt, aber der wird sicherlich auch nochmal ein bisschen Kohle haben. Ja, und dann komme ich schon, ne, auf Platz 4 mit 948 Punkte. Ich kann mich erstmal zurücklehnen, muss keinen verkaufen. Also gezwungenermaßen keinen verkaufen, aber wir sprechen ja gleich nochmal über die Leverkusener und was ich mit Grimaldo mache. So, im Gesamtranking sieht die Content-Creator-Liga im Moment so aus. Kickbase Guide, Tobi führt mit 2.558 Punkten. Dann auf Platz 2 Pöti mit 2.172 Punkte, der aber richtig reingeschissen hat. Ne? Auf Platz 9 nur gelandet ist an diesem Spieltag mit 802 Punkten. Also der hat natürlich den ersten Spieltag richtig rasiert. Dann Kickbase Kobold auf Platz 3, Kies auf 4 und Melo dann schon auf 5. Ne? Also die ersten 4 sind alle über 2.000 und dann komme ich mit 1.818. Dann geht's weiter. Muri 1761 auf Platz 6, du auf Platz 7, 1757. Also alles super eng beieinander. Das ist alles, macht alles richtig Bock. Wirklich. Ja, also da ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, da ist schon eine Tendenz zu sehen. Bis auf Kickbase Nerd. Der hat nach 2 Spieltagen 744 Punkte und ist mit Abstand Tabellenletzter. Naja.
Ja, das stimmt. Kickbase Nerd, der ist aktuell, scheint er ein wenig abgeschlagen zu sein, aber vielleicht kommt da für ihn die Länderspielpause auch sehr gelegen. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ja, ansonsten ja, ist alles sehr eng beieinander. Gibt es noch keine Tendenzen. Ich glaube, Tobi Kickbase Guide hatte einen überragenden ersten Spieltag. Das war klar, dass das nicht nochmal so kommen wird. Hat er, glaube ich, fast doppelt so viele Punkte geholt an Spieltag 1 wie jetzt an Spieltag 2. Da ist wirklich alles glatt gelaufen. Ach, ich glaube, das bleibt spannend und ich erhoffe mir, dass wir wirklich bis zum Ende der Saison irgendwie so einen 4-5 Kampf um das Treppchen da oben haben werden.
Hundertprozentig. Ja, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Es wird nicht einer sein, der favorisiert da durch die Liga spazieren wird. So ein Start-End-Sieg, glaube ich nicht. Dafür ist jetzt auch viel zu viel Fluktuation da mit diesem Top-3-Manager müssen einen abgeben, die über 1000 Punkte-Manager müssen einen ihrer Top-3-Spieler abgeben. Somit kommt auch immer noch da wieder ein bisschen Bewegung rein. Jetzt kommen wieder drei richtig gute Spieler auf den Markt, die kannst du dir dann auch wieder weggraben. Also da passiert eine Menge und da erhoffe ich mir auch ganz, ganz viel flexible flexibles Agieren am Transfermarkt. Und damit sind wir auch übrigens beim Thema, ja, das andere, also diese Kleinigkeit, dass ich da in der Challenge dich mal wieder rasiert habe und im Fokusspieler-Duell auch, das machen wir gleich nochmal ganz zum Schluss. Das bewahr dir mal im Hinterkopf, mein Bester. So, wir gehen rein in unseren Themenschwerpunkt, den Deadline Day und damit einhergehend die absolute Hauptattraktion des heutigen Tages. Wer sind schon Vieira nach Hamburg und wie sie alle heißen? Gummis nach Schalke oder wie heißt der, dieser Typ da, dieser neue Stürmer da, Gummis. Was ist in Leverkusen los? Und ich habe Terzic irgendwo schon auf dem Weg nach Leverkusen auf der Autobahn getroffen.
Aha.
Ich hab irgendwas in der Pisse. Man munkelt, er wäre schon, bevor sie Ten Hag entlassen haben, in Leverkusen zu Gesprächen da gewesen.
Meinst du?
Ja.
Boah, ich...
ich sag dir, da passiert irgendwas. Terzic in Leverkusen.
Terzic kann...
Zuerst gehört bei den Punktelieferanten.
Das wär's. Ja, Terzic kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass das auch zeitlich ganz gut passen würde. Ich glaube, der ist wieder bereit, eine Bundesliga-Mannschaft zu übernehmen. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass Marco Rose vielleicht den vakanten Trainerposten übernehmen wird.
Auch ein Kandidat.
Ist auch vereinslos, ist auch ein großer Name, hat RB Leipzig trainiert, hat Borussia Dortmund trainiert, ist auch naheliegend, würde ich jetzt mal behaupten, wenn es darum geht, jetzt einen neuen Trainer zu verpflichten. Ja, ich habe gehört von Sky heute Morgen, als ich die Deadline-Day-Show aufgemacht habe und es dann bekannt wurde, dass Ten Hag entlassen wurde, da sagten die Sky-Experten, die Sky-Reporter, dass man Xavi Hernandez, der zuletzt auch Trainer beim FC Barcelona war, nicht abschreiben sollte, dass da wohl irgendwie Kontakte bestehen nach Leverkusen und dass da sicherlich auch mal vorgefühlt wird, ob der nicht Interesse hätte, Leverkusen zu übernehmen. Wäre natürlich die exakt gleiche Kategorie wie Xabi Alonso damals, ne? Außer dass Xabi natürlich auch schon den großen FC Barcelona jetzt trainiert hat. Aber ja, vielleicht geht man da auch wieder so diesen ganz großen Weg, würde ich es mal nennen. Aber ich denke mal, zwischen den dreien, da wird es sich entscheiden. Und wenn du mich fragst, würde ich jetzt am ehesten mit Marco Rose gehen. Du sagst Terzic. Mal schauen, wer es am Ende des Tages wird. Ich kann mir beide auf jeden Fall gut in Leverkusen vorstellen und bin davon überzeugt, dass sie beide besser sein werden als Ten Hag.
Das mal zu dem Thema. Aber was interessiert mich der Trainer? Der bringt mir keine Punkte bei Kickbase. Was mache ich jetzt mit meinen Leverkusenern? In der Community-Liga Teller Andrich, in der Content-Creator-Liga, die ich ja gerne genauso weiter rasieren würde, einen Grimaldo. Was mache ich grundsätzlich jetzt als Manager mit den Leverkusenern? Auch was die neuen Namen da jetzt angeht. Setze ich da jetzt drauf und genau jetzt Vollgas rein, also auf diese zwei Spieltage jetzt?
Ja, also es gab ja jetzt an den ersten beiden Spieltagen keinen Spieler, der punktetechnisch in Kickbase herausstach. Das heißt, ich würde einfach sagen, alles, was ich jetzt an Leverkusen dann im Team habe, würde ich halten. Und das, was auf dem Markt verfügbar ist, würde ich versuchen, günstig zu kriegen. Und dann schaue ich mir das Ganze an. Ich gehe stark davon aus, dass Bayer Leverkusen jetzt früh Klarheit haben möchte, was einen neuen Trainer angeht. Ja, das heißt, die werden da jetzt auf Hochtouren oder unter Hochdruck alles daran setzen, zeitnah einen Trainer zu verpflichten, dass der halt die Länderspielpause auch Zeit hat, seine Spielidee einzubringen, die Mannschaft kennenzulernen und auch ein paar Dinge spielerisch und auch von der Kommunikation her, vom Kopf her, mental auch mit reinzugeben. Die Zeit muss genutzt werden, wenn du jetzt nach 2 Spieltagen schon den Trainer entlässt. Du hast halt keine klassische Vorbereitung mehr als Trainer, der jetzt kommt. Und ich glaube, dass die Karten einfach neu gemischt werden. Es ist halt die Frage, der neue Trainer, der kommt, spielt er mit 3er-Kette, spielt er mit 4er-Kette, spielt er mit 2 Stürmern, spielt er mit 1 Stürmer. Das sind alles die Fragen, die es gilt zu klären. Da müssen wir abwarten, wer jetzt schlussendlich der neue Trainer wird. Aber aus Kickbase-Manager-Sicht muss man einfach sagen, alles, was in Leverkusen eine Option darstellt, muss ich irgendwie halten oder muss ich verpflichten, um dann zu schauen, am 3. Spieltag, wie sieht das Ganze aus?
Ja, was bleibt uns auch Hanses Grübig, ne? Also es schwebt jetzt alles.
Dafür ist, da würde ich auch die Marktwertentwicklung außen vor lassen. Wenn ich jetzt Spieler sehe, genau, die 200.000, 300.000 am Tag sinken, würde ich jetzt für ein paar Tage wirklich mal einen Kauf nehmen, weil dafür ist Leverkusen einfach zu gut. Es kann unter dem neuen Trainer nur besser werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es besser werden wird, egal wer schlussendlich der Trainer wird. Und es sind immer noch richtig gute Einzelkönner, die in der Lage sind, gute Kickbase-Punkte zu liefern. Und darauf muss man einfach setzen.
Punkt. Auf wen setzen wir noch? Wenn wir mal in Leverkusen bleiben, schauen wir über die andere Rheinseite nach Köln. Simon, du warst gestern im Stadion. Was geht da? Schienen die schon nach Europa jetzt? Oder wie lange hält dieser Höhenflug jetzt noch an? Lass uns mal eben ganz kurz schauen. Spieltag 3, Mitte September geht's los nach Wolfsburg. Dann noch ein Auswärtsspiel in Leipzig. Also sie haben 2 Auswärtsspiele nacheinander. Dann Ende September zu Hause gegen Stuttgart. Die 3 Spiele. Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart. Was meinst du? Mainz und Freiburg, kann man die vergleichen mit den 3 Kalibern, die da jetzt noch kommen? Oder war das jetzt tatsächlich ein Höhenflug?
Wenn man jetzt die letzte Saison zu Rate zieht, dann kann man die sicherlich mit Freiburg und Mainz vergleichen. Ich meine, die haben jetzt an den ersten beiden Spieltagen jeweils zum Teil souverän, aber auch durch guten Fußball 2 Teams, die international vertreten sind, besiegt. Und das heißt, sie müssen sich jetzt vor Wolfsburg, vor Leipzig und vom VfB Stuttgart auf jeden Fall nicht verstecken. Klar, es werden auch irgendwo Wochen der Wahrheit. In welche Richtung geht es wirklich für den FC? Wie real ist dieser Club? Ist das jetzt einfach nur die Euphoriewelle gewesen, Aufstieg in Liga 1 und kommen, wir kicken einfach mal und gucken, was so geht? Oder ist das wirklich jetzt eine nachhaltige Entwicklung, die vielleicht sogar bis nach Europa führt? Wer weiß das schon? Ich muss einfach dazu sagen, das Spiel gestern gegen SC Freiburg, das war überragend. Also defensiv nichts zugelassen, offensiv richtig schöne Angriffe gespielt, richtig schöne Tore erzielt, wirklich auch harmoniert im letzten Drittel. Das passt alles richtig gut zusammen. Kwasniok hat da wirklich eine super Truppe geformt, konnte die Vorbereitung bestens nutzen. Man muss natürlich auch sagen, die haben frühzeitig auch einige Transfers getätigt. Das heißt, die konnten wirklich die komplette Vorbereitung unter dem neuen Trainer mitmachen. Die hatten keine Verletzten und konnten somit wirklich auch alles durchtrainieren und einstudieren. Und das sieht man. Die sind einfach schon richtig, richtig, richtig gut und das nach 2 Spieltagen. Also Respekt und die Stimmung gestern im Stadion. Ey, mein lieber Mann, das Dach ist fast weggeflogen. Da ging es so ab. Also wirklich, meine Freundin und ich haben Dauerkarten Südoberrang, also unter uns im Unterrang sind die Ultras, und wenn die da Fangesänge anstimmen, wenn die hüpfen und springen, dann vibriert es bis oben. Also das ist echt krass. Und dann, wie es in Köln halt so ist.
Weißt du übrigens, wie es mir am Sonntag auf dem Sofa gegen Schalke gegen Dresden.
Ja, das glaube ich. Ja, mit dem Last-Minute-Sieg-Tor dadurch durch den Elfmeter von Karaman, einfach geil. Ja, habe ich mich auch wieder riesig für dich gefreut. Habt ihr auch direkt eine Nachricht geschrieben?
Ja, danke. Ich dir aber auch, ne, am Samstag mit
Dresden. Genau. Also wir denken da schon auch aneinander. Aber noch abschließend zu Köln. Ja, wie die Kölner halt so sind, ne? Da spielst du den SC Freiburg an die Wand, erstes Heimspiel nach dem Wiederaufstieg, alle sind total euphorisiert, gut drauf, und dann zeigt der FC da so ein Spiel. ja, da war alles dabei. Parallel zum Spiel kam ja auch noch die DFB-Pokalauslosung und der FC tritt ja in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen Bayern München an. Da war dann erst während des Spiels...
Ist doch freilos für die Kölner.
Genau, ja, so haben die Fans das da auch gesehen. Also während des Spiels war erstmal Europapokal, weil du Freiburg an die Wand gespielt hast, dann... Auf einmal steht es 4-0 und Said Elmana, das Top-Talent, trifft. Dann wurde angestimmt, wir werden deutscher Meister. Und nach Abpfiff war dann noch, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Also da war wirklich das Komplettpaket. Wenn es nach den FC-Fans geht, geht es nicht nur nach Europa, sondern genau, werden die auch noch deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Das spürt man auf jeden Fall hier in Köln. Auch heute. Ich bin heute Morgen aus dem Haus gegangen, weil ich ein paar Sachen erledigen musste. An jeder Straßenecke total euphorisierte und glückliche FC-Fans. Einfach herrlich. Ich freue mich, dass sie wieder da sind und dass sie jetzt so einen schönen Start hatten in die Saison.
Ist Bülter nach Doan, den ich ja schon in der Episode mit André Albers zu unserer Saison-Prediction als den besten Neuzugang, die beste Neuverpflichtung der Bundesliga bisher predicted habe, ist der, ich sag mal, gerechtfertigterweise unter den Top 5 der Punkte bis jetzt auf Kickbase. Muss man überlegen, ne? Kane, Ulis Diaz, Doan und dann kommt schon Bülter. Und alle so zwischen 500 und 550 Punkten da auf Platz 3, 4 und 5. Ne? Wer ist Doan? Wer ist Diaz? Wenn du einen Bülter haben kannst.
Ich sag ehrlich, Königstransfer. Der war an 4 der bisherigen 5 Kölner Tore direkt beteiligt.
Ja. Ey,
einfach krass. Und der hat 1,2 Millionen Ablöse gekostet und inklusive Bonuszahlung kannst noch auf bis zu 1,5, 1,6 Millionen anwachsen. Schnapper. Ja. Der weiß, wie der Hase läuft, der ist Bundesliga erfahren, der war auf all seinen Stationen in der Bundesliga Stammspieler, war letzte Saison drittbester Scorer in Hoffenheim. Also und unter der Prämisse, dass der für 1,2 Millionen fixe Ablöse kommt, hätte den sich jeder andere Bundesligist leisten können in dieser Liga. Der FC hat an ihn geglaubt, hat ihn verpflichtet und es zahlt sich jetzt schon voll und ganz aus. Also wirklich, der braucht ab jetzt eigentlich keinen Scorer mehr liefern und er hat trotzdem genügend geliefert, gemessen an seiner Ablöse.
Aber lass mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Was ist drin für Köln diese Saison? Gesichertes Mittelfeld, nach den ersten zwei Spieltagen kann man das schon sagen, oder Kirch im Dorf lassen, Mainz ja jetzt nicht so gut drauf, Freiburg auch nicht so berauschend, sprechen wir jetzt direkt im Nachgang nochmal drüber. Haben wir auch schon in zwei Spielen 7 Gegentore gefangen, ne? Muss auch mal überlegen. Wo war das, Köln?
Ja, also ich glaube, Europapokal oder noch mehr, das ist schon unwahrscheinlich. Aber ich möchte jetzt den September erstmal abwarten mit den Spielen gegen Wolfsburg, Leipzig und Stuttgart, wie sie da durchkommen und wie das Ganze sich gestaltet und aussieht. Dann wäre ich dazu bereit, vielleicht Anpassungen bei meinem Tipp zu ändern. Aber Stand jetzt würde ich sagen, und so haben wir es auch vor der Saison predicted, der FC Köln wird eine sorgenfreie Saison spielen und irgendwo im grauen Mittelfeld einlaufen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Da bin ich jetzt schon von überzeugt.
Ja, die Top-Punkte bis jetzt so, wen haben wir da alles? Müssen wir mal eben gucken hier. Wen würdest du jetzt empfehlen für die Länderspielpause? Wir gehen ja gleich nochmal über ein paar Kaufempfehlungen, aber wenn wir schon mal in Köln sind, also wer hat dir, du warst ja jetzt vor Ort, also wirklich so mal aus dieser Live-Brille, wer hat dir da besonders gefallen? Mal Bülter außen vor.
Kaminski, ganz klar.
Ja. Wird der schon als Mini-Kimmich benannt hier, ne? In der Community-Liga ist der mit 8 Millionen Overpay von dem einen zu einem anderen Manager gewechselt. Hab ich heute Morgen auch gedacht, was denn los hier? Leute, entspannt euch mal. Die haben aus Versehen jetzt 2 Spiele gewonnen.
Ja, das ist dann dieser Aktionismus, ne? Muss jeder selber wissen.
Stärkst auch noch einen anderen Manager, ja, ne? Der übrigens auch noch ganz oben mitzockt. Ne? Naja.
Ich finde diesen Isak Johannesson noch interessant, den... Ja. Fand ich sehr ruhig am Ball. Der spielt ja auch erst seine erste Bundesliga-Saison, kommt ja von Fortuna Düsseldorf und macht das Ganze sehr unaufgeregt. Also schiebt da wirklich eine ruhige Kugel, ist da so gestalterisch tätig im Mittelfeld, zieht da die Strippen, stopft die Löcher. Ist jetzt keine Punktegranate in Kickbase, aber so im reellen Spiel, finde ich, war der auch sehr, sehr stark, muss man sagen. die Außen mit Außenverteidiger oder die Schienenspieler mit Lund und Sebulonsen finde ich auch stabil. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich sagen, ist Sebulonsen sogar noch ein Ticken interessanter. Der wäre tatsächlich auch einer, den man mal so im Auge behalten könnte für Kickbase. Die Innenverteidiger sind okay mit Hübers. Jetzt hat Raff Vandenberg, dieser Königstransfer da hinten drin, ganz gut gespielt. Den würde ich auch mal im Auge behalten. Mhm. Schwäbe als Stammkeeper ist auch immer ein No-Brainer. Alle anderen würde ich jetzt erstmal hinten anschieben, was so Kickbase-Relevanz angeht.
Alles klar. Wen stellen wir noch hinten an? Wir haben sie gerade schon kurz angesprochen. Die Freiburger. Alter, was ist denn da los, ey? Auch jetzt am Deadline-Day auch noch nichts Namhaftes, noch nichts so Relevantes dabei. Frankfurt freut sich wie Bolle, Doan, als wäre er niemals woanders gewesen. Ist für mich, ich bleib dabei und das wird sich auch nach der Länderspielpause, die nächsten 33 Spieltage, wie viel sind es noch? 31 Spieltage, wird sich das noch durchziehen. Ich schwör, 33 Spieltage noch. Nein, 32 Spieltage noch. Ich schwör's dir nackt auf die Hand, dieser Typ ist einfach, der wird MVP, Frankfurts MVP. Dieser Doan.
Geh ich mit.
Aber was ist jetzt mit Freiburg? Also 7 Gegentore in 2 Spielen, keine namhaften Zugänge. Auf der anderen Seite namhafte Abgänge, haben wir ja gerade schon gesagt. Wird eine schwere Saison, ne, mit Freiburg.
Ja, und speziell die Defensive, die sie in den letzten Jahren so stark gemacht hat, ne, häufig zu null gespielt. Die bröckelt halt jetzt an allen Ecken und Enden. Du hast gesagt, 7 Gegentore in 2 Spielen und das gegen Augsburg und Köln. Also beides auch. Das eine ist ein Aufsteiger, das andere FC Augsburg, die graue Maus der Liga seit über 10 Jahren, die jetzt auch nicht gerade für furiosen Angriffsfußball bekannt waren. Gegen die beiden Teams hast du dir 7 Gegentore gefangen. Das ist halt wirklich eine ganze, ganze Menge und bereitet mir auch so ein Stück weit Sorgen. Was macht man jetzt mit einem Lienhardt? Was macht man mit einem Ginter, die ja auch in Kickbase wirklich hohe Marktwerte haben und dafür sich so viele Gegentore fangen? Ja, steht für mich nicht in Relation. Würde ich auch tatsächlich stark darüber nachdenken, ob ich da nicht Veränderungen vornehme in der Länderspielpause. Ich traue Freiburg.
Ein Lichtblick.
Ja.
Eggestein ist der Einzige, wo ich sagen würde, der trotz 2 Niederlagen und diesen ganzen Gegentoren, der hat einen Punkteschnitt von 100 oder 101 oder so, ne? Der hätte es in beiden Spielen echt gut gepunktet.
Was natürlich auch daran liegt, dass er gestern das 1:4 erzielt hat, ne? Er hat natürlich das Tor erzielt auch.
Ja, ja, schön. Toll, alles schön und gut, ja. Aber zumindest macht er ja dann ein paar Punkte wenigstens. Ansonsten gibt es nicht einen einzigen Spieler bei den Freiburgern, der einen 100er-Schnitt hat. Annähernd nicht.
Ja, der Suzuki, der neu verpflichtet wurde, ist stets bemüht, aber taucht jetzt auch noch nicht in relevanten Szenen auf. In Kickbase-Punkte der auch eher mau. Grifo ist jetzt auch noch nicht auf dem Niveau, was man von ihm kennt aus den letzten Jahren. Ja, ist alles ein bisschen schwierig. Du verlierst mit Doan deinen mit Abstand besten und wichtigsten Spieler. Das kannst du nicht einfach so wegstecken, aber für mich ist das auch irgendwie zu wenig, was verpflichtet wurde. So Freiburg weiß seit Monaten, dass sie international vertreten sind. Freiburg weiß seit Monaten, dass ein Abgang von Doan droht. Und ja, für mich sieht es so aus, als wären sie da irgendwie dann ein bisschen zu blind gewesen, beziehungsweise zu schlecht vorbereitet auf diese Situation, weil die brauchen einfach noch Zugänge in nahezu allen Mannschaftsteilen und die kommen offensichtlich nicht. Kann schwer werden für Freiburg. Dennoch sage ich, Freiburg ist immer eine Mannschaft, die irgendwie den Kopf aus der Schlinge zieht, die ruhig arbeiten, die ein ruhiges Umfeld haben, die eigentlich eine gute Basis haben. Schuster ja auch vor ein paar Wochen seinen Vertrag vorzeitig verlängert, dem traue ich schon zu, dass er die Wende schafft. Aber ich glaube, es sieht alles danach aus, dass Freiburg sich nicht nochmal für Europa qualifiziert in dieser Saison.
Haben wir irgendwelche Kickbase-relevanten Namen, die man da irgendwie predikten kann? Lass uns mal in den September schauen. Als nächstes kommt Stuttgart, dann auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Hoffenheim. So sieht der September aus für die Freiburger. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch bei meinem Mann Zambi, ne, bin ich am Überlegen, ob ich den nicht jetzt irgendwie abgebe und upgrade. Ne?
Ja, also ich glaube, als Grundtenor können wir mitgeben für die Länderspielpause, wenn sich andere Optionen ergeben für euch auf dem Transfermarkt, dann gebt eure Freiburger ab. Ja,
exakt. Da wäre es nicht so wie bei Leverkusen, wo ich sage, boah, da würde ich eher mal in Kauf nehmen. Ne? Mal irgendwie so 3-4 Tage lang mal schauen, so 300, 400.000 am Tag Verlust einzufahren. Die werden das schon wieder reinholen, wieder steigen. Das sind nun mal Leverkusener in diesem Fall. Ich glaube, das könnte was Strukturelles sein.
Ja, genau. Also da würde ich nicht ins Risiko gehen und mein Vertrauen und meine Hoffnung in Freiburger setzen. Da würde ich versuchen, echt den Flip zu machen, jetzt in der Länderspielpause.
Ja, Leipzig, die Nächsten, die haben nämlich einen ordentlichen Flip gemacht. Schau mal da, Openda, zack, au revoir. Heute Morgen kam noch ein Ticker über die Community-Liga auf Discord rein. Will jemand das Risiko eingehen und mit Openda gehen für 200.000 über dem Marktwert? Verliert irgendwie, glaube ich, gerade 800.000 ne, am Tag. Ja, jetzt klar, ne? Deal ist fix, Šeško weg, Simons weg. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, so die Zugänge bisher, ja, also so wie sie gehypt worden sind, auch durch uns gehypt worden sind, Stichwort Bonsusi, Diomande und Bakayoko, wie sie alle heißen, naja, okay, ja, teilweise grundsolide, aber ist Leipzig, ist mal so ganz ketzerisch, ist das noch eine ernstzunehmende Mannschaft, Simon?
Ja, also ich fand, in den vergangenen Wochen hat man Leipzig häufig dafür gelobt, was sie denn für tolle Transfers getätigt haben. Das sieht doch alles sehr vielversprechend aus. Aber wenn man sich das einfach mal gegenüberstellt, was haben sie abgegeben, was haben sie dafür geholt und wie liefen jetzt die ersten beiden Spieltage, dann stellt man schon fest, oh, da haben sie schon auch enorm an Qualität verloren. Ich meine, Openda war ein Stürmer vor 2 Jahren, der hat 24 Tore in der Bundesliga geschossen. Du hast mit Šeško eines der größten Stürmertalente Europas teuer verkauft an Manchester United. Aber der hat natürlich auch schon gezeigt in Leipzig, dass er halt einfach ein richtig guter Stürmer ist, der auch die Vision mitbringt, dass er in den nächsten Jahren noch besser wird. Mit Xavi Simons hast du deinen besten Spielgestalter in den letzten 2 Jahren an Tottenham abgegeben. Also die 3 größten Namen, die Leipzig in den letzten 2 Jahren im Verein hatte, sind alle in diesem Sommer gegangen. Und dafür hast du einen Romolo geholt, der jetzt ein schönes Tor gemacht hat gegen Heidenheim, der auch wirklich jetzt kurz nach seinem Transfer, ist er noch nicht lange da, schon recht gut aussieht. Da hat man auch die Vorstellung und die Vision, dass das durchaus klappen könnte. Du hast mit Bakayoko einen vielversprechenden Spieler geholt, an den auch extrem viele Kickbase-Manager sehr gehypt rangegangen sind. Der konnte bislang in den ersten beiden Spielen in meinen Augen noch gar nichts zeigen. Ein paar Andeutungen, klar, ne? Talent ist da vorhanden, aber der scheint noch eine Zeit zu brauchen. Dann Diomande auf der anderen Außenseite, auch mit Höhen und Tiefen, eher mal perspektivisch, braucht auch Zeit. Bansusi-Talent braucht auch noch Zeit. Also es ist halt viel Wundertüte, viel Talent, was einfach noch Zeit benötigt, aber wenig Soforthilfe. Bin ich mal gespannt, wo der Weg hinführt für Leipzig. Die haben jetzt einen Pflichtsieg eingefahren gegen Heidenheim. Das war klar, dass sie das Ding gewinnen werden und auch müssen. Aber die haben natürlich auch die Klatsche gegen Bayern bekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn in den nächsten Wochen etwas schwerere Gegner als Heidenheim kommen, wie stabil ist Leipzig, wie weit sind die jungen Spieler wirklich? Und ich bin aktuell eher bereit zu sagen, boah, mein Tipp aus der Sommervorbereitung, dass Leipzig Vizemeister wird, davon würde ich mich tendenziell eher entfernen und sage, sie landen weiter hinten.
Wer soll sonst machen? Frankfurt, ne?
Die sehen aktuell am stärksten aus nach den Bayern, ja.
Ja. Okay. Haben wir mal ein paar Teams durchgesprochen, die vielleicht so ein Stück weit Überraschung oder Enttäuschung sind. Ne? Lass uns mal Richtung Enttäuschung mal gucken. Gibt es schon nach 2 Spieltagen, das sind ein paar Fragen, die wir jetzt auch aus der Community mal mitnehmen hier in dem Podcast, irgendwelche Abstiegsprognosen? Lassen wir uns schon blenden.
Boah, mach du mal zuerst, ich weiß es noch nicht.
Also wenn ich mir die Tabelle mal angucke, ne, bestätigt es mich letztendlich in der Aussage, was Heidenheim angeht, dass die direkte Abstiegskandidat sind. Ganz klare Geschichte mit wirklich fast 100%iger Sicherheit. Wenn die so weitermachen, dann ist da definitiv die rote Laterne und die wird auch da bleiben. Wer mich sehr enttäuscht hat, also abzusehen war es aufgrund des Startprogramms bei Bremen, aber die werden sich auf jeden Fall im Laufe der Saison auffangen und wieder weiter nach oben klettern, das passt schon. Wer für mich bisher wirklich auch eine absolute Enttäuschung gewesen ist, mit einem Unentschieden und einer Niederlage, ist Hamburg. Auch ganz erschreckend jetzt am Freitag, das Derby da gegen Pauli, blutlos. Also war jetzt spielerisch auch nichts, wo ich sagen würde, da gerade vorne in der Offensive, da können die Bäume ausreißen und machen da jetzt ein echtes Feuerwerk. Also Pauli im Gegenzug, die haben ja alles da reingeschmissen, ja, und auch unglaublich gut miteinander agiert. Ja, so wirklich schnelle Kombinationen, super Ballbesitz, Fußball, zweikampfstark, haben da sehr gut vertikal auch gespielt, auch immer wieder in die Spitzen versucht, über Fukita, ne, die vorne drin, die Stürmer da, Hutonji, glaube ich, wird der ausgesprochen, da irgendwie zu suchen, ein paar Mal auch gefunden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hamburg sehe ich ganz klar auch da weiterhin unten drin. Es sei denn, wir sprechen ja gleich nochmal über die Zugänge, ja, der Hamburger gegebenenfalls. Ist ja Deadline Day gerade. Die könnten noch einen Impact liefern. Ja, und ansonsten hast du halt jetzt so ein paar Überraschungen da drin, so wie Freiburg jetzt, ne? Aber da glaube ich jetzt nicht, dass die da natürlich da unten drin bleiben werden. Es sei denn, die machen einen auf Leverkusen von vor 3 Jahren oder so. Muss man überlegen. Aber das sind so die beiden, Heidenheim und Hamburg, die mich da jetzt bestätigen.
Dem schließe ich mich an. Also Heidenheim ist für mich eine ganz klare Kiste, dass die runtergehen werden. Die verlieren jetzt am Deadline Day auch noch in Leo Cienza.
Cienza, ne?
Genau, den Kreativspieler, den wahrscheinlich besten Spieler im Kader. Nach Mainka, würde ich sagen. Der wechselt in die Championship nach Eingang zum FC Southampton. Und ja, Heidenheim kriegt ein Geldregen, 8 bis 10 Millionen, hört man.
Ja, könntest du schon mal für die zweite Liga ein bisschen.
Wollte gerade sagen, ne? Aber heute ist Deadline Day, so, und da bringt ihr Geld jetzt auch nichts mehr. Und ich glaube, sie haben mit Lead Paccarada, den sie jetzt vor ein paar Tagen für die linke Schiene verpflichtet haben, und mit Ibrahimovic, die Leihe vom FC Bayern, 2 Spieler verpflichtet in diesem Sommer, die den Kader aber auch nicht auf ein neues Level heben. Also der Kader ist qualitativ der mit Abstand schwächste in dieser Liga. Und ich glaube, das wird am Ende des Tages dazu führen, dass Heidenheim absteigt. Ja, und dann gibt es für mich, stand jetzt, 2 bis 3 weitere Vereine, die ich da unten drin sehe. Dazu gehört der HSV. Die haben zwar jetzt wirklich 2 sehr namhafte Spieler verpflichtet, am heutigen Deadline Day, kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube nicht, dass die beiden Spieler jetzt so einen großen Unterschied machen, dass Hamburg mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Dann mein SV Werder Bremen. Ich glaube, auch da wird es eine schwere Saison. Es gibt viele Baustellen im Team und ich glaube, dass die jetzt am Deadline Day heute auch nicht alle behoben werden können. Und dann noch Union Berlin. Ich glaube, das war ein glücklicher Sieg am ersten Spieltag gegen Stuttgart. Jetzt gegen Dortmund 3-0 verloren. Viele individuelle Fehler auch gezeigt. Ja, ich glaube, dass die auch die ganze Saison über unten drin hängen werden. Also da würde ich mich jetzt so auf die 4 Teams beschränken, die 3 Plätze unter sich ausmachen. Und dann mal gucken, wer vielleicht noch überraschend da unten reinrutscht. Gibt's ja jedes Jahr. Letztes Jahr war es Hoffenheim, Mainz, genau. Mainz vielleicht. Wird Freiburg sein, bleibt vielleicht auch unten drin. Wer weiß, wenn die in so einen Abwärtsstrudel reinkommen, was ist mit Gladbach? Funktioniert da alles, was sie sich so, wie sie sich das vorstellen? Genau, aber ich glaube, die 4, die ich eben genannt habe, das ist so der Kern, der wahrscheinlich von Anfang bis Ende da unten drin sein wird.
Ja. Boah, ich gucke mir gerade die Matchups von Mainz an, ne? 3., 4., 5. Spieltag, Leipzig, Augsburg, Dortmund. Dann kommt am 6. Spieltag, Anfang Oktober erst, Hamburg. Da können sie vielleicht in Hamburg, ne, mal gucken, wie sie sich bis dahin gefangen haben, die Hamburger. Vielleicht nochmal was machen. Und dann geht es ja auch schon weiter. Ne? Leverkusen, Stuttgart. Dann kommt zwischendurch mal Bremen. Dann wieder Frankfurt, Hoffenheim. Eieieiei, Mainz. Na gut, okay.
Gerade Breaking News von Fabrizio Romano.
Oh, hier. We go. Schieß los.
Victor Boniface.
Mainz hat gekauft. Nein.
Victor Boniface has just completed his medical tests at Werder Bremen.
Nicht dein Ernst.
Jetzt gerade vor.
War das ein Real Life jetzt auf Twitch, dass er da rumgezockt hat oder was?
Ich weiß es nicht. Er scheint den Stream mittlerweile beendet zu haben. Und ja, wenn Fabrizio da so eine Bombe raushaut, dann glaube ich dem mal.
Ja. Laie oder feste Verpflichtung?
Nee, Laie.
Wird wahrscheinlich eine feste Verpflichtung, ne? Laie?
Echt? Ja, der hat einen Marktwert von 40 Millionen. Wie soll Bremen den fest verpflichten?
Ja, ist doch egal. Verkaufen Sie das Stadion.
Nee.
Ich hätte den fest verpflichtet.
Laie.
Ja, geil. Passt doch perfekt dahin, oder? Ist doch ein super Szenario.
Ey, Melo, wenn...
Insofern er fit bleibt, ne?
Ohne Spaß, wenn der fit bleibt, haben wir...
Wer hat also, den?
Wenn Boniface fit bleibt und wirklich bei 100% ist, haben wir den drittbesten Stürmer der Liga.
9 Millionen, Alter, das ist doch geschenkt, ey. Wer hat den? Wer hat den? Boniface.
Aber ich glaub's erst, wenn's offiziell ist.
In der Creator-Liga ist er, glaube ich, der ist überall noch verfügbar. In meiner privaten Liga, in der Community-Liga, in der Creator-Liga, boah, ich schwöre, ich butter da voll rein. 20 Millionen gebe ich.
Ich glaube es erst, wenn es offiziell ist.
Ja, geil. Freust du dich? Also bist du zufrieden?
Boah, ich finde es richtig geil. Ey, Melo, stell dir das mal vor. Stürmer. Hättest du mir vor 5 Wochen gesagt, wir stehen am Ende des Transferfensters mit Victor Boniface hier, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Aber ich habe leider wirklich reale Bedenken, was seinen Fitnesszustand angeht und habe ein bisschen Schiss, dass das so ein Naby Keita 2.0 wird.
Ja, der reiht sich doch da in Bremen noch ganz gut ein in die Gesellschaft. Ist doch alles gut. Auf jeden Fall jetzt für die Markt, für den Hype würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Sofort reinballern. 14, 15 Millionen, die wird er definitiv in einer Woche wird er die schon drin haben. 2,5. Geil, Glückwunsch. Könnte ein Match werden. Ein Perfect Match.
Ich hoffe es doch.
So, nächste Frage aus der Community. Wenn wir einen Spieler für unter 15 Millionen in Kickbase kaufen könnten, welcher wäre es? Du hast einen Namen, ich habe einen Namen. Möchtest du anfangen?
Ja, also ich komme an Marius Bülter nicht vorbei. Der hat mich gestern so überzeugt, der hat mir so imponiert. Ich meine, ich konnte ihm live beim Fußballspielen zuschauen im Rhein-Energie-Stadion und der war wirklich überall zu finden und der ist so gut. Der kann Kopfballspiel, der kann links wie rechts, der kann Flanken schlagen, der kann Vorlagen geben, der kann selber Tore erzielen. Ich bin ein riesen Marius Bülter-Fan, hätte niemals gedacht, dass er wirklich solche Leistungen noch im Tank hat. Und Chapeau an den 1. FC Köln, dass sie da wirklich so einen Transfer-Coup landen konnten. Aktuell mit 10,8 Millionen Kickbase-Marktwert, absoluter No-Brainer, wird jetzt über die Länderspielpause 400.000 am Tag steigen, also wirklich da alles drauf. Und der macht 3 Scorer gegen SC Freiburg, die international vertreten sind. Der wird auch gegen Wolfsburg seine Punkte machen, davon bin ich überzeugt.
Ich habe mich kurzfristig nochmal umentschieden. Ich habe einen ganz, ganz geilen Namen, der nicht so offensichtlich ist, weil wahrscheinlich auch die Leipziger im Moment ja durch dieses Bayern-Spiel so ein bisschen versaut waren. Ja, so schlechtes Image und oh, die werden richtig auf die Schnauze kriegen. Du hast mich auch gerade nochmal oder dich selber nochmal bestätigt in der Aussage, dass die definitiv nichts da oben mit irgendwelchen Vizemeisterschaften und Bayern-Jägern zu tun haben werden. Unterm Radar finde ich für 7 Millionen Stand heute Abend Riedle Baku. Den würde ich gerne in den Ring werfen. Ich glaube, der hat jetzt auch im 2. Spieltag wirklich gezeigt, was der da auf seiner Seite alles machen kann und gibt mir so ein bisschen Frimpong-Vibes. Ja, auf seiner Seite hat mit einer Vorlage 244 Punkte gemacht. Ne? Also zieh mal da diese Vorlage ab, ist ein super Rohpunkte. Ne? Also bei einem 2-0, die 2 Punkte da und die 2 Tore und diesen Siegbonus und so weiter, zieh mal den ganzen Bonus davon ab, dann hat der locker, was hat er dann gemacht? 120, 130 Rohpunkte, ne?
Ja.
Granate, dieser Typ. Und guck mal jetzt, ne? Jetzt spielen sie in Mainz, dann gegen Köln zu Hause, dann auswärts Wolfsburg und Dortmund, ne? Also die nächsten 4 Spiele. Also den für 11,7 Millionen würde ich mir ohne Bauchschmerzen aber sowas von einpacken, den Kollegen.
Gehe ich voll und ganz mit. Wer hätte das gedacht? In der Sommerpause waren wir uns doch eigentlich alle einig, dass Nedeljkovic der Stammrechtsverteidiger bei Leipzig sein wird. Und
keine Chance.
Genau, dann irgendwie im Pokalspiel sah er nicht gut aus. Dann im ersten Spiel gegen Bayern München hat man auch gedacht, boah, Baku gegen Bayern, das kann ja nichts geben. Nedeljkovic wird jetzt auf jeden Fall übernehmen. Aber nee, Baku ist da aktuell der gesetzte Rechtsverteidiger und es gibt auch keinen Grund für Ole Werner da was dran zu ändern, denn er muss nicht auf andere Wettbewerbe reagieren, er muss nicht rotieren und Baku scheint da die Nase vorn zu haben und ich sehe da aktuell auch keinen Vorbeikommen für Nedeljkovic an ihm. Also Baku, sehr interessanter Spieler, bei dem wir uns als Kickbase-Manager auch sicher sein können, dass wir da einen Starter haben.
Hundertprozentig. Und auch ein Durchspieler.
Und auch ein Durchspieler,
ganz
ja.
Ganz klar. Ja, brauchst keine Sorgen haben, dass der da irgendwie noch Punkte liegen lässt, weil er da jetzt irgendwie ausgewechselt wird in der 70., 60. oder so. Nee. Kommen wir von diesen zwei Spielerempfehlungen zur nächsten Frage. Da im Kontext der Verletzungsrückkehrer dürfen wir jetzt natürlich auch in der Länderspielpause nicht aus den Augen verlieren, denn da kommen sicherlich auch noch mal ein paar ganz interessante, quasi gefühlte Neuzugänge jetzt am Deadline Day dann auch in die Bundesliga. Also wie sieht's jetzt aus in der Länderspielpause? Ist das dann schon der richtige Zeitpunkt, Simon? So ein Chan, Schlotterbeck, wen hast du noch? So Davis, ja, da sind halt diese ganzen Granaten. Claude Maurice, Musiala, was mit denen? Sollen wir die jetzt kaufen? Und was bedeutet das dann auch für die Spieler, die ja jetzt eigentlich schon eigentlich fast gesetzt wären? Ja, rotieren die dann raus? Was machen wir jetzt mit solchen Spielern?
Also,
die haben ja auch ihre Ansprüche.
Ich gehe die Namen mal wirklich von vorne bis hinten durch und gebe dazu meine Einschätzung. Emre Can hat wirklich eine hartnäckige Verletzung gehabt, die ihn wirklich jetzt über Wochen auch rausgeworfen hat. Man wusste erstmal nicht ganz genau, wie lange braucht das wirklich, was ist es überhaupt? Und das hat sich dann wirklich über Wochen und Monate gezogen, konnte ja auch im Sommer kaum an der Vorbereitung teilnehmen. Ich glaube, dass er schon enormen Rückstand hat, nicht nur was Mannschaftstraining angeht, sondern auch was den Fitnesszustand angeht, weil er kann faktisch nicht auf demselben Level sein wie die Mitspieler, die alles trainiert haben, die alles durchgespielt haben. Und hinzu kommt auch noch, egal ob er in der Innenverteidigung eingesetzt wird oder im zentralen Mittelfeld, ich sehe sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld einfach zu viel namhafte Konkurrenz. Und ich glaube, es wird kein leichter Weg für ihn zurück in die Startelf. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er wirklich Zeit braucht, um da einen zu verdrängen. Er wird Rotationsspieler sein, der vielleicht dann auch primär am Anfang über Joker-Einsätze hinten raus dann, um das Ergebnis zu verwalten, reingeworfen wird. Sehe ich aber aktuell wirklich 0,0 Kickbase-Relevanz, selbst wenn er jetzt zeitnah zurückkommen sollte. Bei Schlotterbeck sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Der scheint wirklich sehr, sehr nah dran zu sein jetzt auch an einer Rückkehr. Die Länderspielpause spielt sowohl ihm als auch Borussia Dortmund selbstverständlich in die Karten. Man gewinnt Zeit einfach auch, um ihn wieder fit zu kriegen. Wenn man dem Zeitplan Glauben schenken darf, dann sieht es so aus, als würde er Richtung Ende September wieder bereitstehen können. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie schnell wirfst du einen Nico Schlotterbeck dann nach einer so langen Verletzung auch wieder rein? Gibst ihm die volle Belastung? Da glaube ich eher, dass Kovac versucht, da ihn wirklich auch schrittweise sukzessive aufzubauen, was die Belastung und die Spielzeit angeht. Würde ich aber in Klammern packen und nicht gänzlich ausschließen, je nach Liga, ihn nicht vielleicht jetzt schon in der Länderspielpause auch für einen kleinen Overpay mal einzupacken, weil ich glaube, dass da jetzt auch zeitnah Meldungen reinkommen werden zu seinem Fitnessstand. Dann kommen vielleicht auch Meldungen rein, ja, er steigert das Pensum im Training, er ist anteilig im Teamtraining dabei. Das führt alles dazu, dass der Marktwert in Kickbase auch steigen wird, weil immer mehr Manager auch auf ihn gehen. Und ich glaube, Schlotterbeck ist so ein Spieler, den man vielleicht jetzt schon einpacken könnte. Davis, Ende November wohl bereit, würde ich noch die Finger von lassen. Claude Maurice war jetzt verletzt und raus. Der soll jetzt in der Länderspielpause aber auch zurückkommen und soll den Verein nicht verlassen. Würde ich mir auch überlegen, ob ich den nicht mal einpacke, wenngleich die Konkurrenzsituation auch für ihn in Augsburg definitiv gestiegen ist. Musiala Richtung Ende des Jahres, da würde ich auch noch überhaupt nichts machen. Der lohnt sich noch nicht. Genau. Und ja, ich glaube, zu der Konkurrenzsituation habe ich auch schon einiges gesagt. Ja. Bei Can zu viel Konkurrenz, Schlotterbeck, wenn fit, und bei 100% ist er natürlich sofort gesetzt.
Sehr gut. Nächste, auch sehr, sehr spannende Frage. Welche Teams und Spieler sind denn unsere Überraschungen der bisherigen Saison? Was heißt Überraschung? Positiv oder negativ? Ist ja wurscht, ne? Also die negativen Überraschungen haben wir, glaube ich, gerade eigentlich auch schon eben in dem Absteiger-Ding da in der Prognose schon besprochen. Für mich ist die absolut negative Überraschung Mainz, ganz klar. Genauso wie Hamburg, wobei ich sie ja eigentlich sowieso schon da hinten gesehen habe. Aber sie haben mich jetzt leider Gottes dann doch bestätigt, den Aussagen, weil ich dachte jetzt am Freitag dieses Ich hätte mir das Trikot vom Leib gezogen, wenn ich da gespielt hätte gegen St. Pauli, Alter. So ein Stadtduell endlich in der ersten Bundesliga mal wieder. Ja, und dann nix. Also das war für mich das Thema. Ja, und die positive Überraschung für mich, ganz klar Köln, haben wir auch gerade besprochen. Ja, also weil Frankfurt hatten wir eh auf dem Zettel. Also das ist ganz klar, dass die da so in den Top 3, Top 4, Mats hatte sie ja sogar als Vizemeister ja auch schon predicted in der XXL-Transferperiode. Das sind für mich die absoluten Überraschungen.
Ja, würde ich sagen, erst FC Köln ist für mich die positive Überraschung, stand jetzt zusammen mit dem FC St. Pauli. Bei St. Pauli hätte ich auch niemals gedacht, dass die so gut in die Saison kommen, dass die Neuverpflichtungen auch sofort funktionieren. Hotonji, Fujita. Ja.
Fujita haben wir beide gerade schon gesagt. Ne?
Das ist so, so stark. Die sind echt eingeschlagen wie eine Bombe. Dann auch jetzt der neue Stürmer, den sie aus Magdeburg geholt haben, der einer der besten in der zweiten Liga war, der Kars. Der wirklich auch ein klassischer Neuner ist, der weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube auch, dass er seine Qualitäten in der ersten Liga unter Beweis stellen wird. Also St. Pauli, Hut ab. Die scheinen sehr gefestigt zu sein. Da scheint einiges zu funktionieren. Und ich glaube nicht, dass die einfach so unterzukriegen sind, dass wir sagen, mit St. Pauli haben wir einen leichten Absteiger.
Ja, genau. Also Donji, ganz klar. Lemperle vielleicht nochmal zu erwähnen. Hoffenheim haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch, wenn wir schon mal bei zweiter Liga-Stürmer sind, ne? Also Granate.
Ja, Lemperle, Aslani, die haben sofort
Aslani,
funktioniert.
Was die beiden da vorne machen. Genau. Ja, Romulo hat man ja auch gerade schon besprochen, ist für mich auch. Wird für mich auch nochmal eine Überraschung sein. Also jetzt dann, wenn er diesen Openda da jetzt nicht mehr im Backup hat und jetzt das Vertrauen genießen kann, mit der ab der Länderspielpause, nach der Länderspielpause wird er rasieren. Ne? Das wird ein Hühne da vorne.
Glaube ich auch.
Sehr schön. So, Ticker hast du jetzt gerade schon auf, ne? Gibt es jetzt nach Boniface nochmal irgendwas Neues? Und lass uns mal von den News vor Boniface nochmal sprechen. Also vor Jesus Christus und nach Jesus Christus.
Also stand jetzt nichts Neues rund um die Fußball-Bundesliga. Die Boniface-Bombe ist so das aktuellste Stand jetzt.
Ja, dann lass uns nochmal strukturieren. Was bisher geschah? Die Deadline-Day-Deals in die Bundesliga. Also im Grunde genommen ist es ja kein Deadline-Day-Deal an sich, aber ich würde gerne nochmal wirklich einen sehr spannenden Namen jetzt mal zur Diskussion stellen. Hat wirklich ein sehr gutes Debüt gegen Union da jetzt abgeliefert. Ansel Mino. Ich bin da recht zuversichtlich, dass der sich da tatsächlich auch hinten drin festspielen kann. Das hat der sehr solide gemacht und der kostet dreimal nichts. Was halten wir von dem?
Ja, es ist ins kalte Wasser geschmissen worden und hat ein super Debüt Probleme, gefeiert. Ne? Wurde ja auch wirklich zu Recht von Niko Kovac auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gelobt. Nochmal gesondert auch herausgestellt. Starkes Debüt und ich glaube, Kovac fühlt sich bestätigt und ist sehr, sehr froh, dass sie da wirklich, Zitat, in guten Jungen verpflichtet haben. Unaufgeregt, auch schon kettenbrechende Pässe nach vorne gespielt. Also der hat auch wirklich mutig agiert, als wäre er schon länger da. Und der hat ja, glaube ich, einmal mit der Mannschaft trainiert, wenn überhaupt. Musste dann aufgrund Verletzungsproblemen und der Rotsperre von Mané da direkt in die Dreierkette rücken. Top-Transfer. Ist jetzt in den ganzen Ligen, in denen ich aktiv bin, schon über die LAN-Theke gegangen. Ich habe ihn dreimal nicht bekommen, ganz knapp nicht. Sehe ich nach der Länderspielpause auch weiterhin gesetzt. Also es spricht nichts dagegen, ihn wieder rauszunehmen.
Mhm. Top. Ja, HSV sieht jetzt auch nichts dagegen, zwei Deadline-Day-Deals jetzt hier tatsächlich noch in die Bundesliga zu nehmen. was ist das für ein Name? Nichts gegen die Hamburger, wirklich. Alles schön und gut, aber so ein Fabio Vieira in Hamburg.
Ey, das ist...
Und was?
Das ist zu krass. Ich muss...
Wie passt das zusammen? Ja. Also, was das ist ja fast so wie Boniface und Bremen.
Ich muss einfach nur einen Satz sagen und dann ist das schon die Absurdität schlechthin. Und zwar, der Hamburger Sportverein bedient sich als Bundesliga-Aufsteiger zweimal am Deadline-Day beim FC Arsenal. Finde den Fehler. Natürlich keine Stammspieler.
Sambi Lokonga haben wir noch vergessen, ne?
Genau. Sambi Lokonga, ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich bin ja sehr nah dran an Arsenal. Ja. Hab den auch bei Arsenal Fußballspielen sehen und fand den immer echt ganz gut. Der ist auf jeden Fall ein Gestalter, so ein Box-to-Box-Spieler, der wirklich viel läuft, der aber auch technisch stark ist, der kann gute Pässe spielen. Also der wird das Mittelfeld beim HSV definitiv bereichern. Ich denke mal, am ehesten wird Remberg rausrotieren, vielleicht aber auch Capaldo, muss man mal abwarten. Der wird natürlich, sofern er sich eingelebt hat, direkt Stammspieler werden. Dafür besitzt er einfach eine viel, viel, viel zu hohe Qualität, um auf der Bank zu sitzen. Und Fabio Vieira, auf den trifft das ja doppelt und dreifach zu, das mit der Qualität, wurde als wirklich teurer Transfer vom FC Arsenal gekauft für 35 Millionen vom FC Porto, hinter dem.
Und das vor 3 Jahren, glaube ich, erst. Oder
genau, war halb Europa her. Hat dann bei Arsenal da in dem Star-Ensemble nie so richtig den Durchbruch geschafft, wurde dann verliehen, wurde nirgends wirklich glücklich. Jetzt die nächste Leihe zum HSV. Ich bin mal gespannt, was das gibt, aber mit seiner Qualität auf der 10 hinter einem Stürmer wie Paulsen, wie Glatzel, wie Königsdörfer, flankiert von Dompe. Also das kann sich schon mehr als sehen lassen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was der beim HSV und in der Bundesliga so zeigen kann. Und natürlich auch in Kickbase, wie viel Punktepotenzial besitzt er. Das wird sich noch zeigen. Ich glaube, je nach Einstiegsmarktwert in Kickbase ist das definitiv ein Spieler, auf den ich auch gehen werde. Also auf solche Spiele habe ich
Was
Lust.
Was meinst du, zu welchem Preis wird da reinkommen?
Ich glaube so zwischen 15 und 20.
Hätte ich jetzt auch.
Also 16, so 17 Millionen.
15, 18.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ich muss aber generell sagen, und das betrifft viele Transfers in der Fußball-Bundesliga dieses Jahr, die Bundesliga-Vereine profitieren enorm von der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Denn es gibt einige Transfers, die kriegst du nur, weil WM am Ende der Saison ist. Genau, es gibt wirklich Spieler aus oberen Regalen, die jetzt feststellen, oh je, bei meinem Verein, wo ich jetzt gerade bin, kann ich mich nicht durchsetzen, da komme ich nicht auf die Spielzeit, um mich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Ich gehe 1-2 Schritte zurück zu kleineren Vereinen, weil da habe ich eine Stammplatzgarantie, da spiele ich in der Bundesliga in einer der Top 5 Ligen, kann mich präsentieren, kann mich zeigen und kann mich für die WM empfehlen. Kaminski beim 1. FC Köln ist für mich so ein Transfer. Der hat bei Wolfsburg gespielt. Der hätte sicherlich auch andere Optionen gehabt, die besser sind als ein Aufsteiger. Aber er hat sich bewusst für den 1. FC Köln entschieden, weil er genau wusste, da spiele ich. Da kann ich mich für die polnische Nationalmannschaft empfehlen. Fabio Vieira, der schielt sicherlich auch nochmal da drauf, vielleicht nach einer guten Saison jetzt beim HSV mit Portugal zur WM fahren zu können. Wer weiß das schon? Ja. Victor Boniface geht jetzt zu Werder Bremen, um sich da zu empfehlen für Afrika Cup, für die WM.
Die Bundesliga kaputt, ja, natürlich.
Genau, das sind halt alles diese Transfers, die kriegst du nur in einem WM-Jahr. Davon bin ich überzeugt.
Wen hat Bayern denn doch noch bekommen? Oder auch nicht? Ja, wir haben den Dicker hier am Laufen und es hieß gerade schon, here we go again. Auch lustig, der gab es auch noch nie. Sollte man vielleicht nochmal ein extra Format daraus machen. Here we go again. Das ist auch ein Heckmeck, ne? Jackson hin, Jackson her. Ist er jetzt da oder ist er nicht da? Und wenn er da ist, hat der Kick bessere Relevanz? Also für wen soll er jetzt spielen? Was soll er machen? Also das ist sowieso erstmal eine grundsätzliche Geschichte. Da hat Bayern halt nur noch eine Laie. Die haben so, ach, egal, komm, ich reg mich schon wieder auf. Was soll das, ehrlich? Dem armen Eberl da nur noch eine Laie irgendwie anzubieten, dass der da nur noch in diese Richtung was machen darf. Aber haben genug Creator schon diskutiert. Da brauche ich nicht meinen kleinen Senf noch dazu zu geben. Wenn er jetzt kommt, sieht ja alles danach aus. Was machen wir mit dem?
War auf jeden Fall schon seit Harry Kanes Verpflichtung notwendig, dass da endlich mal ein Backup-Stürmer auch kommt. Und ich sage bewusst Backup-Stürmer, weil das ist seine Rolle, die er einnehmen wird beim FC Bayern. Er muss sich hinter Harry Kane anstellen, ist klassischer Mittelstürmer. Das heißt, du kannst ihn noch nicht über den Flügel kommen lassen oder auf A10, sondern er ist ein klassischer Mittelstürmer. Das heißt, wenn Harry Kane spielt, sitzt Jackson auf der Bank. Aber du hast mit Jackson jetzt...
Kriegt die Krümel ab.
Dann ab der 60. kriegt er die letzten 30 Minuten. Und
noch nicht mal. Definitiv nicht.
Es bietet natürlich dem FC Bayern und allen voran Vincent Kompany die Möglichkeit, Harry Kane auch, wenn, sofern er denn möchte, ich glaube, das entscheidet Harry Kane immer noch selber, dann auch mal eine Pause zu bekommen. Ist natürlich nicht cool für alle Harry Kane-Besitzer in Kickbase, weil damit hast du jetzt wirklich eine Option, die du reinbringen kannst. Und ja,
ich habe jetzt gerade noch eine Idee. Ich will dich ja nicht unterbrechen, ne? Aber diese Spielweise jetzt von einem Harry Kane hat er jetzt am zweiten Spieltag ja schon wieder gemacht und wieder bewiesen. Ich habe dich nach dem ersten Spieltag letzte Woche schon darauf angesprochen, weil mir das aufgefallen ist, dass Harry mittlerweile ja auch schon quasi am eigenen 16er steht und da jetzt auch den Innenverteidiger macht, was ja schon mal ein richtig gutes Zeichen ist für die Mannschaft, dass sie sich da gegenseitig jetzt auch immer vertreten und dann füreinander da sind und da einspringen. Also die Einstellung stimmt schon mal. Aber diese Spielweise, dass Kane jetzt auch ein Vorbereiter ist und diese Vorlagen, die der da in die Vertikale chippt und mal hier so ein Flänkchen und da mal ein Querpass und da mal ein Abtropfer, das gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte ich mir, glaube ich, gut vorstellen, dass Jackson dann nicht quasi einfach immer nur als Backup von einem Kane gesehen wird, sondern vielleicht sogar auch nochmal von einem Diaz oder so.
Das kann natürlich auch sein, oder ein Gnabry, der jetzt über die 10 gespielt hat, dass dann Harry Kane vielleicht den 10er gibt und Jackson vorne drin. Das kann natürlich auch eine Option sein. Den 10er, den hat Harry Kane jetzt an den ersten beiden Spieltagen wirklich herausragend auch gezeigt. Dass
immer schön hier im Mittelfeldkreis, ein bisschen Bälle links, Bälle rechts, so Ü30, weißt du so. Alter Herr.
Der kann schon richtig zocken, ist nicht nur ein eiskalter Torjäger, sondern er kann auch richtig Fußball spielen.
Fast so wie ich immer bei diesen ganzen Hallenturnieren immer, boah.
Aber du warst doch Sechser.
Er ist da.
Sechser hat doch mit Fußballspielen nichts zu
trotzdem.
Tun.
Trotzdem, ist egal, Mittellinie, immer schön die Bälle verteilt, links, rechts, immer Kommandos gegeben, das konnte ich immer ganz gut.
Stark.
Und danach immer schön Pilz gehen, Käsebrötchen.
Die Bockwurst.
Bockwurst-Sprüche, genau. Oh, ich liebe diesen Geruch, wenn der mir heute noch in die Nase geht. Oh Gott.
Da kam der Trainer immer auf einen zu. Schön. Ja, in 10 Minuten müssen wir wieder auf dem Platz stehen. Da haben wir das nächste Spiel. Ja. Und du stehst da noch mit Pommes und Bratwurst am Spielfeldrand und musst das irgendwie in dich reinschauen. Komm gleich. Noch einen Schluck Cola und dann schnell auf den Platz. Ja, zurück zu Jackson und Bayern München.
Ja, genau. Wir schweifen ab.
Der wird natürlich auch mit einem relativ stolzen Marktwert in Kickbase reinkommen und ich glaube, dass der zu hoch sein wird für die Relevanz, die er am Anfang haben wird. Also Jackson ist jetzt nicht weit oben auf meiner Einkaufsliste jetzt für die Länderspielpause. Da muss ich erstmal gucken, wie sich das verhält. Gib mir so ein bisschen Choupo-Moting-Vibes in noch besser.
Ich wollte es dir gerade sagen. Wirklich, Choupo-Moting 2.0.
Ja.
Punkt.
Der ja auch zu gewissen Zeitpunkten in Kickbase hinter Lewandowski seine Relevanz hatte und auch seine Momente hatte. Also der, ich glaube schon, dass Jackson früher oder später in Kickbase und in der Bundesliga auch brauchbar sein wird. Aber ich glaube jetzt nicht zum Anfang.
Und jetzt mal ganz im Ernst, dafür so einen Vertrag anzubieten. Jetzt weiß ich natürlich die Details, ich kenne die jetzt nicht nach diesem Here We Go 2.0. Ja, again. Ich weiß nicht, was Bayern sich da gedacht hat.
Ja, das ist halt, ne, wenn du so kurz vor Toreschluss dann irgendwie noch was machen möchtest, dann treibt es die Preise nochmal in die Höhe. Alle Vereine wissen ja auch, du suchst noch, du brauchst noch. Dann stellen die sich auch quer. Also klar, wenn man sich die nackten Zahlen durchliest, 15 Millionen an Leihgebühr, das ist völlig wahnsinnig. Aber ja, musste machen.
Obstsalat.
Ja, musste machen.
Ja.
So doof es ist.
Ja. Was muss Stuttgart jetzt machen? Themenwechsel. Boltemade weg und da denkst du dir so ein 90-Millionen-Deal, ja, das ist schon, boah, ich habe ein richtig geilen Beitrag gepostet, ne? Da war total viral gegangen, das Ding, ne? Inflation einfach erklärt. Auf der linken Seite Ronaldo mit 90 Millionen, auf der rechten Seite Boltemade mit 90 Millionen. Bringt's auf den Punkt. Ich dachte mir, kannst du mal so kreativ sein und dieses Bild mal posten. Was machen denn jetzt die Stuttgarter mit diesen Millionen?
Ja, krass. Also ja, etwas weniger als 20 Jahre liegen zwischen den Transfers. Ich glaube, Ronaldo ist 2009 zu Real Madrid für 90 Millionen und jetzt im Jahr 2025 geht Woltemade für 90 zu Newcastle.
Und dann denkst du dir, das ist wenig, ne? Das ist viel. Und jetzt guck mal, Isak, 145 Millionen.
Ja, Liverpool ist noch, Karl, Liverpool ist noch eine andere Nummer, was die in diesem Sommer gemacht haben.
Alter.
Aber ja, zurück zu Woltemade. Hast du gesehen, wie angefressen Hoeneß war?
Ja, klar.
Der war, der war gebrochen, als der Transfer durchging, ja, weil er natürlich wusste, ey, in Woltemade verliere ich hier meinen spielstärksten, meinen besten Stürmer. Mhm. Aber der wusste natürlich auch für 90 Millionen, ey, der Verein muss das machen. Und ich muss jetzt hier irgendwie kurz vor Toreschluss mit der Situation umgehen, so wie sie halt eben ist. Der VfB hat ja jetzt auch heute am Deadline Day noch zwei Transfers getätigt für stolze Summen.
Zucker. Zucker.
Du musst natürlich jetzt bei den Spielern, die jetzt verpflichtet wurden, musst du natürlich den Woltemade-Aufschlag zahlen. Das ist ja klar. Die Vereine wissen, du hast Kohle. Ja. Da holen die natürlich mehr raus, als die Spieler wahrscheinlich wert sind. Die haben da diesen Stürmer aus Belgien geholt von Genk. Der heißt O mit Nachnamen. Finde ich auch sehr lustig. Ich glaube, das wird sehr lustig bei den Kommentatoren, wenn der dann irgendwie ein Tor schießt. O! Mit dem Tor. Also da freue ich mich schon drauf. Den hast du jetzt für um die 20 Millionen geholt. Hat jetzt scorer-technisch keine allzu große Vita.
Der wackelt der ja, glaube ich, noch, der Deal, ne? Heute Nachmittag, oder? Der wackelt,
ich glaube, der war schon beim Medizin.
Südkoreanischer Nationalspieler, aber der war schon da und irgendwie wackelte da noch irgendwas. Oder ich habe, weiß ich nicht, mittlerweile ist das schon wieder alles erledigt, keine Ahnung.
Genau, den haben die jetzt da irgendwie als Sturmnachfolger verpflichtet, bin ich mal gespannt, weil scorer-technisch hat der jetzt nicht Bäume ausgerissen in den letzten Jahren. Bin ich wirklich gespannt, wie der sich da einfindet in Stuttgart und ob der mit 10 plus Toren da auch wirklich eine gute Saison spielen wird. Jetzt verlierst du ja auch, glaube ich, für 2 Monate Undav. Also da wird es dann...
Auch ärgerlich, ne? Gute Besserung an dieser
Stelle.
Genau,
gute Besserung an Undav und an alle Undav-Besitzer. Weg mit dem, der wird die nächsten 2 Monate nicht spielen. Aber mir fehlt jetzt aktuell so ein bisschen die 1A-Sturmlösung, die mir da 10 plus Tore garantiert. Also so ein bisschen das Problem, was auch Bremen hat, sehe ich jetzt bei Stuttgart. Klar, du hast noch Demirovic, der hat das immer im Tank, aber... Der hat natürlich auch von einem Undav hinter ihm profitiert. Ich bin mal gespannt. Und dann hat der VfB Stuttgart noch einen Marokkaner verpflichtet von Leicester City. Und der soll ein richtiger Baller sein. Von dem habe ich mir auch schon ein YouTube-Highlight-Video angeschaut.
Ich auch.
Alter, kann der, hat der eine Technik. Krass, ey, der wird richtig, richtig interessant sein. Ist so ein bisschen der Mio-Ersatz auch, ne, der ja auch gewechselt ist.
Genau.
Sind beides Spieler, die jetzt kommen und sofort helfen sollen. Und dementsprechend natürlich auch irgendwo in Kickbase interessante Spieler, weil wir davon ausgehen können, dass sie jetzt auch schon zum frühen Zeitpunkt nach der Länderspielpause ihre Minuten kriegen werden.
Leipzig. Wir sind ja, und damit schließen wir diese Fragerunde auch ab, letzten Punkt. Auch schon durch die ganze Episode begleitet uns Leipzig ja, aber jetzt nochmal über die Ticker gekommen. Aus Sporting, letztes Jahr, 28 Spiele, 10 Scorer, also 5 Tore, 5 Assists. Konrad Harder, also der Openda-Ersatz letztendlich, ne? Der jetzt abgewandert ist. Das könnte auch richtig gut passen. Und was passiert dann mit unserem Brasilianer da vorne drin?
Das ist so die Frage. Vielleicht stellt Ole Werner auf Doppelspitze.
Doppelspitze kann ich mir nicht vorstellen. Nein, sag ich.
Aber... Weiß du musst ja irgendwie auch, zum einen brauchst du auf jeden Fall mehrere Stürmer, egal ob Dreifachbelastung oder nicht, um den Konkurrenzkampf anzukurbeln. Ja. Ne? Die pushen sich ja dann auch im Training gegenseitig. Ja, beide wollen spielen. Das beflügelt ja dann auch die eigene Leistung. Und du musst natürlich auch irgendwie ein Backup haben, falls sich einer verletzt oder mal gesperrt ist. Ne? Und da müssen wir halt jetzt abwarten, wer sich schlussendlich durchsetzt. Romelu hat jetzt einen Vorteil, weil er gegen Heidenheim schon starten durfte und auch getroffen hat. Jetzt kommt Harder, der natürlich auch Spielzeit bekommen möchte, der sich da durchsetzen möchte. Das, was er jetzt vorzuweisen hat in der letzten Saison bei Sporting Lissabon, ist ja ist solide, aber mehr auch nicht. 28 Spiele, 5 Tore, 5 Assists. Stand natürlich so im Schatten von Viktor Gyökeres, der zu Arsenal gewechselt ist.
Ja, klar.
Der stand da ja bei Sporting im Fokus, sehr klar. Aber ist auf jeden Fall ein hochtalentierter Stürmer, der auch definitiv was zeigen wird in Kickbase und bei Leipzig. Sonst hätten sie ihn nicht geholt für die Summe. Aber weiß ich nicht, ob der auf meiner Liste steht jetzt für die Länderspielpause, weil ich einfach glaube, dass Werner erstmal mit einer Spitze spielt und die bekleidet aktuell Romulu. Das heißt, Harder wird ein bisschen brauchen, um sich heranzukämpfen. Deswegen Tendenz von meiner Seite Finger weg für die Länderspielpause.
Ja, super. Vielleicht erst noch beobachten, ganz klar so 2-3 Spiele nach der Länderspielpause, auch so wie Romulo sich da jetzt macht. Und dann gucken, was bei dem passiert. Ich hätte mir eher bei Konrad Harder vielleicht vorstellen können, weil er ja auch 5 Assists gemacht hat, dass er vielleicht auch sogar eher so ein mitspielender, vorbereitender, offensiver Stürmer ist, der vielleicht auch so um so ein Romulo drumrum agieren kann, ähnlich wie Šeško Openda damals, ne? Als Dreamteam, wenn sie 2er-Spitze spielen. Aber dafür kenne ich den einfach auch noch zu wenig, weil du hast ja auch schon richtig gesagt, der stand ja eher auch wirklich im Schatten von Kjørgaas bei Sporting. Also erstmal beobachten, vielleicht mal ein paar YouTube-Videos reinziehen und dann gucken, was da abgeht. 19:04 Uhr, mein Bester. Eine super Zeit, um einen Podcast zu beenden, sich zurückzulehnen und den Abend und vielleicht noch ein bisschen was in den Tickern die nächsten 45 Minuten dann jetzt noch passieren könnte, am Deadline-Day zu beobachten. Aber bevor wir das tun, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hinweis Richtung unserer Fokus-Spieler-Duell-Challenge. Brudi, was haben wir da verbrochen? Ja, ich glaube, das ist das schlechteste Duell aller Zeiten, was wir uns da ausgesucht haben. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als dieses Spiel endlich zu Ende war. Ne? Wir haben uns für das Thema Freitagsflutlichtspiel Hamburg gegen St. Pauli für dieses Duell entschieden und durften unsere Namen nennen. Du als Verlierer natürlich, ja, der des Vorspieltages hattest mal wieder den Vorzug und durftest den ersten Namen nennen. Hast dich für, schieß mal los, wen?
Jean-Luc Dompé. Davon war ich felsenfest überzeugt, dass der im Hamburger Derby von Anfang an spielen darf. Ja, saß auf der Bank. Ja,
cool. Erster Bruch, genau, saß auf der Bank. Und ich habe erst Hutonji, dann hatte ich Fujita, bis ich mich dann letztendlich für Königsdorfer entschieden habe, weil ich dann doch so ein bisschen Bammel hatte, oh, weiß ich nicht, vielleicht auch zu Hause Hamburg und ne, wollen jetzt hier den großen Macker raushängen lassen, reifere Spielanlage, bla bla bla, so halt, bin total wirrwarr, Obstsalat im Kopf gehabt. Naja, am Ende, warte, ich gucke nochmal eben ganz kurz in die Sphären dieser Punkte an. Ich glaube, das ist das Negativduell schlechthin.
Genau, das waren keine Fokusspieler, das waren Punkte, das war das Punkteklauer-Duell.
Punkteklauer-Duell ist gut. Dompe hat -9 gemacht, ja. Und ja, Königsdorfer -3. Damit habe ich mit einem negativen Punkte. Mit einer negativen Punkteausbeute ein Fokusspieler-Duell gewonnen. Dass ich das mal erleben darf, mit -3 Punkten ein Fokusspieler-Duell zu gewinnen. Naja, Glückwunsch an Melo, mal wieder, Standard, ist jetzt nichts Neues. Und zu allem Überfluss habe ich ja dann auch nochmal die Punktelieferanten Matchday Challenge eben so rasiert und bin aber mit großem Abstand vor dir gefinisht. So, und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode, mein Lieber. Genieß die Länderspielpause.
Ja, das werde ich tun. Hoffentlich mit Boniface-Highlights. Ja, es scheint alles durch zu sein, laut Fabrizio Romano. Jetzt nochmal zum Abschluss. Medical bestanden. Deal ist unterschrieben. Ein Jahresleihe bis Sommer 26. Ohne Kaufoption. We will see. Ich warte noch auf die offizielle Bestätigung von Bremen und dann kann auch wirklich nichts mehr dazwischen kommen.
So wie zwischen uns beiden.
So schaut's aus. Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.